Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich im inneren Zuhause. Mein Name ist Cornelia Maria Mohr. Ich biete dir heilsame Meditationen, wertvolle Strategien, Wissen und langjährige Erfahrungen. Ich lade dich ein, tanke auf und genieße Glück, Liebe und Frieden. In dir, in deinem ganz persönlichen Inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Ja, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, heute zu unserem Interviewtag. Und ich hoffe, dass diesmal die Technik gut mitspielt, weil beim letzten Interview, hast du vielleicht mitbekommen, hat die Technik im Nachhinein nicht funktioniert. Und ich musste das Interview vom Netz nehmen. Das ist mir noch nie passiert. Also, aber ich denke, diesmal wird das alles gut gehen. Und ich freue mich sehr, dass ich jemand fürs Mikrofon bekommen habe, die ich ganz wunderbar in Kontakt hatte, in Spanien kennengelernt habe, bei einem Yoga-Retreat. Das ist die Astrid Klinski. Astrid ist aus, in der Nähe von Frankfurt. Und ja, lass dich überraschen, was uns Astrid so mitzuteilen hat und uns von ihren heilsam und Wissen und Weisheit mitgeben wird. Ja, ganz herzlich willkommen, liebe Astrid. Freue mich, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank, liebe Cornelia. Herzlichen Dank für deine Einladung.
Ja, gerne. Ja. Am besten sag doch mal, wie du, also in der Nähe von Frankfurt lebst du, gell? Und bist fleißige Yoga-Lehrerin, krieg ich so mit.
Ja, also ich bin in Frankfurt geboren. Ich bin nie weit weggekommen von Frankfurt und wohne jetzt 30 Kilometer außerhalb von Frankfurt in Richtung Nordosten. Mein Ort heißt Bruchköbel. Auf Spanisch sage ich immer gern die Brucha von Bruchköbel. Brucha ist auf Spanisch die Hexe. Aber okay. Eigentlich habe ich mit Hexen und Zaubern nicht so viel am Hut im Moment jedenfalls. Ja. Ändert sich das noch im Leben. Ja, ich bin jetzt über 60 Jahre alt. Ich habe Anfang 20 war, meine erste Begegnung mit Yoga gehabt. Und relativ schnell bin ich also auch da hineingeschubst worden, dass ich eben Yoga unterrichten darf durch meine Yoga-Lehrerin und habe ja seitdem eigentlich immer Yoga unterrichtet, bis dahin, dass ich das hauptberuflich mache. Also ich lebe davon, Yoga zu unterrichten, Yoga mit vielen Menschen zu teilen. Und damit ist Yoga für mich wirklich ein ganz zentraler und ganz besonderer Übungsweg. Ja, und vielleicht kann ich so ein paar Ideen aus dem Yoga und das, was mich eben am Yoga beglückt und eben auch inspiriert, eben über das Podcast mit dir, liebe Cornelia Maria, aber natürlich auch mit allen Mithörerinnen und Hörern teilen.
Ja, erstmal, also ich danke. Ich finde es wundervoll zu hören. Also das heißt, du machst ja praktisch seit gut 40 Jahren, praktizierst du Yoga. Und ich habe so im halben Gespräch, ich habe so eine Erinnerung, hatten wir so ein schönes Gespräch auf der Casa El Morisco in Spanien, dass du auch Kinder hast. Das heißt, du bist mal auch diesen Weg gegangen mit Familie und Kindern, großziehen. Und damals gab es ja auch schon Yoga in deinem Leben. Wie hast du das alles zusammengebracht?
Ja, also das hat sich einfach ganz einfach dadurch ergeben, dass ich meinen ersten Mann, also den Papa von unserer gemeinsamen Tochter Ronja, eben in einem spirituellen Zentrum kennengelernt habe. Er hat selber viel meditiert. Er hat sich spezialisiert auf Zen-Meditation. Und ich habe mich damals natürlich brav neben ihn gesetzt, habe versucht, also auch zu meditieren. Und fand das ganz ehrlich gesagt ganz furchtbar.
Kann ich nachvollziehen, ja.
Ich konnte damit nicht so sehr viel anfangen erstmals. Aber dann hat sich das alles auf eine ganz spannende Art und Weise entwickelt, weil wir haben uns kennengelernt. Ich bin dann ein bisschen natürlich zu ihm gezogen. Er lebte in der Wohngemeinschaft. Und in dieser Wohngemeinschaft lebte eine Frau, die machte Yoga. Die hatte immer ein Schild an ihrer Zimmertür. Yoga bitte nicht stören, wenn sie eben für sich sein wollte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Bild von Yoga war, war ich noch in der Ausbildung. Ich wurde Buchhändlerin. Und in unserem Buchladen gab es dann halt natürlich Bücher über Indien und da gab es dann Yogis, die so ihre Beine um den Kopf geschlungen haben und irgendwelche exotischen Posen gemacht haben. Und ich habe ehrlich gesagt heimlich diese Mitbewohnerin immer wieder angeschaut und habe gedacht, die ihre Beine um den Kopf kriegt? Also das war wirklich klasse. Und dann eines Tages sagte Johannes, also heißt dieser erste Mann, ist immer noch ein ganz lieber Freund, mit dem ich immer noch lieb in Verbindung bin, der sagte dann zu mir, du, heute machen wir Yoga. Und ich guckte den wirklich riesengroß an und habe gedacht, du weißt, was Yoga ist und du weißt gar nicht, dass ich mich das die ganze Zeit interessiert, was das ist. Und daraufhin, ja, sagte er, weißt du was? Ich habe ein Yoga-Buch, das wusste ich bis dahin auch noch nicht. Und dann schlug er dieses Yoga-Buch auf. Da war einfach eine Übersicht über eine Asana-Praxis, die Rishikesh-Reihe. Ja, und dann sagte er einfach, pass auf, wir legen uns hier nebeneinander auf den Teppich. Ich mache vor und du machst nach.
Och, köstlich. So ist das noch damals oft gewesen. Ich meine, heute ist es ja auch manchmal nicht anders, ja, dass jemand in YouTube-Video sich herholt und sagt, okay, wie geht Yoga oder wie geht es, ein Auto neu streichen oder was auch immer, kann ja alles sich aneignen.
Da kann man köstlich, schon köstlich. Ja. Naja, und dann legten wir uns also auf den Teppich und ich wusste ja natürlich schon, es geht immer irgendwie um Entspannen und dann ging er, also die erste Yoga-Haltung, das war der Schulterstand und ich drehte den Kopf, ach, die Kerze kenne ich vom Sport, wupp, war ich oben, weil ich habe früher sehr gerne Sport gemacht. Mhm. Und dann war ich oben und dann drehte ich den Kopf, was man um Gottes Willen nicht tun sollte, und sah einfach nur, der bleibt liegen oder bleibt stehen in dem Schulterstand. Und dann noch, na gut, bleibe ich auch stehen, entspanne ich halt. Und dann habe ich also immer wieder den Kopf gedreht, um zu gucken, was er macht. Ist gut gegangen. Also, falls das jemand hört und falls jemand das probiert, bitte nicht den Kopf drehen, wenn der Nacken in dieser Weise gedehnt ist. Es kann sehr, sehr schmerzhaft enden. Auf jeden Fall waren das meine erste Yogastunde und es hat mich fasziniert. Es hat mir Spaß gemacht.
Okay. Und, also, das finde ich wirklich nochmal.
Auch zu diesem Programm gehört, bin ich nahtlos gescheitert. Das hat mich aber eigentlich erst recht motiviert, weiterzumachen, dass ich den auch hinkriege. Und dann habe ich tatsächlich relativ schnell angefangen, nach diesem Programm zu üben. Ich habe aber immer nur die Seite aufgeschlagen, wo alle Übungen drauf waren. Ich habe nicht das Buch gelesen, ich habe keine Anleitung gelesen. Ja, und dann hat sich das eben so Stück für Stück ergeben, ja, Schritt für Schritt. Ich will jetzt gar nicht alles ausführen, dann ist unsere Zeit eigentlich damit beendet. Ja, und dadurch kam halt auch unsere gemeinsame Tochter mit ins Spiel, die einfach wusste oder das schon von klein auf mitbekommen hat, dass er meditiert, dass ich Yoga mache. Hm. Die musste viel auf mich verzichten, aber das hat sie eigentlich auch immer genossen. Also wir hatten das Glück, eben auch Großeltern, liebende Großeltern rundherum zu haben, die sich gefreut haben, ihr erstes Enkelkind in beiden Fällen ja zu behüten. Und wenn ich auf Retreat gefahren bin, dann hat sie also schon ihr Köfferchen gepackt und hat gesagt, ich fahre zur Oma nach Offenbach.
Ja. Sag mal, und deine Yoga-Praxis heute, machst du für dich regelmäßig auch jetzt Yoga oder nur in deinen Gruppen? Wie machst du das?
Ja, natürlich, das gehört dazu. Ich übe regelmäßig mal mehr, mal weniger. Also mal ist meine Praxis auch sehr kurz und dann im Moment genieße ich es gerade, mehr Zeit zu haben, längere Zeit zu praktizieren. Und für mich ist immer mehr, geht es nicht nur darum, dass Yoga das ist, was auf der Matte stattfindet, sondern letztendlich ist ja Yoga eine Lebenshaltung oder etwas, was ins Leben hineinführt. Ja, und das geht einfach damit los, bewusst atmen kann ich immer wieder in meinem Alltag unterbringen. Und gerade bewusstes Atmen ist ja das, was mich zentriert, was mich sammelt, was mich in eine gute Verbindung bringt, eben mit meinem inneren Sein oder wie es in deinem Podcast so schön heißt, eben mit dem inneren Zuhause
zu bringen. Also wäre das schon mal so ein guter kleiner Tipp für unsere Zuhörer, dieses einfach bewusst auf den Atem zu achten oder wie würdest du es formulieren?
Ja, also wirklich mit dem Atem sein, weil vielleicht auch der Yoga-Stil, in dem ich heute unterrichte, ist ein ganz anderer Stil als das, womit ich angefangen habe und was ich beschrieben habe. Es ist ohnehin ein sehr atembetontes Yoga-Üben und es ist ein bisschen wie eine Liebesgeschichte mit dem Atem.
Ach, ja, schön, also der Atem, klingt gut.
Ja, das ist, also je mehr ich mich mit dem Atem befasse, erst habe ich gedacht, naja, es ist immer das Gleiche, einatmen und ausatmen und was denn sonst? Natürlich, man kann in bestimmten Rhythmen atmen, man kann mit bestimmten Techniken atmen. Wer sich mit Yoga beschäftigt hat, kennt zum Beispiel die Nasenwechselatmung und andere Dinge. Aber sich wirklich auf den Atem einlassen und mehr und mehr dahin zu kommen, nicht dass ich atme, sondern dass der Atem mich durchschwingt und mich auf diesen Atemfluss einlassen und mit diesem Atemfluss zu gehen, ist ein, ich kann nur sagen, ein Zauber. Ja, es ist so wunderbar, weil es eben hilft, wirklich einen sofort nach innen zu bringen, in die Balance zu bringen, Gefühle, die da vielleicht in einem toben, ein Stück weit zu besänftigen, zur Ruhe zu bringen. Und dadurch kommt man automatisch immer wieder ins Hier und Jetzt, ja. Und das ist eine gute Methode, um runterzufahren, wenn gerade mal die Welt zusammenbrechen möchte, wenn sie
Ja,
das
sehr, sehr schön. Also
will.
würdest du da sagen, am besten sich mal kurz hinsetzen und dann den Atem beobachten und wahrnehmen, wie er von alleine ein- und ausfließt? Wie würdest du es anleiten?
Ja, je nach Situation. Ich würde es eigentlich auch sofort mit einer Körperbewegung verbinden, weil
Okay.
das macht es deutlich leichter. Und das kann ganz einfach sein, dass man einatmend die Arme über die Seiten und über vorne hebt und dann ganz langsam ausatmend Arme wieder sinken lässt. Weil gerade auch in Verbindung mit einer Körperbewegung kriegt der Atem, wird er einfach ein bisschen wie moduliert, ja. Und
Ja.
Körper und Atem gehören zusammen. Und die Körperbewegung hilft einfach, dann besser auch wieder mit dem Atem in Koordination zu sein, ja. Kommt natürlich auf die Situation drauf an. Ich liebe auch Gehmeditation und habe tatsächlich durch Johannes, meinen ersten Mann, eben Gehmeditation in einer Form kennenlernen dürfen, die ich nach wie vor sehr, sehr gerne praktiziere. Sie ist sehr, sehr langsam, aber sie ist wunderbar, nämlich einfach einatmen, Ferse heben. Ausatmen, Schritt. Einatmen, andere Ferse heben. Ausatmen, Schritt. Ja, es geht also nicht darum, wo anzukommen, aber eben auch hier die Verbindung von Atem und Bewegung, ist etwas, was uns wunderbar erden kann.
Sehr schön, sehr schön. Ich
Ja.
meine, diese ganze Bewegung, so habe ich im, also ich mache ja auch seit 70er Jahren mein Yoga, jetzt lang nicht so intensiv wie du und ich habe auch nie eine Ausbildung in dem Sinne gemacht. Letztendlich habe ich gelernt in einem Yoga-Sequenz mit einer Dame, dass die verschiedenen Yoga-Haltungen uns auch mit den Chakren in Verbindung bringen, also bestimmte Meridiane natürlich in Bewegung bringen können oder ausgleichen können oder die Energiezentren. Magst du da noch was zu sagen? Du weißt wahrscheinlich, wovon ich einfach so stümperhaft jetzt mal gerade erzähle.
Ja, es gibt ja inzwischen da viele Zusammenhänge auch auf die energetische Ebene oder Verbindung zur energetischen Ebene. Die Meridiane stammen eigentlich aus der ostasiatischen Tradition, sind zumindest traditionell nicht im Yoga beheimatet, auch wenn es ganz viele Verbindungen gibt. Und die Chakrenlehre ist etwas, was sich in vielen Yoga-Übungsweisen niederschlägt. In meiner Übungsweise haben die Chakren, spielen die eigentlich weniger eine Rolle.
Okay.
Weil es erstmal darum geht, wenn der Atem im Gleichgewicht ist, dann ist die Energie im Gleichgewicht.
Okay. Das ist doch mal
Ja.
ein schöner Satz, wenn der Atem im Gleichgewicht ist. Das heißt, wir brauchen nur von deiner Erfahrung her den Atem ins Gleichgewicht bringen und dann kommt unser Energiesystem auch komplett ins Gleichgewicht und
Ja.
auch wird auch gereinigt, ja, also von unseren Ego-Geschichten und Ängsten und Emotionen und so weiter, ne?
Also der erste Ansatz ist tatsächlich Reinigung, also loslassen. Man fängt meistens an, so von der Vorstellung, wie man gute Übungssequenzen aufbaut, dass die Teilnehmenden, die Übenden erstmal lernen müssen, gut auszuatmen. Weil wir über das Ausatmen einfach ganz viele Spannungen loslassen können. Individuell muss man es dann nochmal unterschiedlich sehen, weil natürlich das Ausatmen hat mehr die lösende Wirkung, hat entspannende Wirkung, kann aber einen Menschen, der von sich aus vielleicht schon depressiv ist oder niedergeschlagen ist, muss ja nicht gleich eine Depression sein, vielleicht noch mehr in diese Richtung bringen. Deshalb muss man auch schauen und natürlich gut ausatmen heißt auch immer wieder gut einatmen. Ja, wir können die Einatmung nicht wegdenken. Und letztendlich geht es immer wieder um ein kluges Zusammenspiel eben von Ein- und Ausatmen.
Sehr schön,
Ja,
Lynn.
und wenn dieses Zusammenspiel und das Ziel ist eigentlich, dass der Atem, jetzt spreche ich Sanskrit, Dirgha Sukshma ist, das heißt, dass er lang ist und gleichmäßig fließt. Das ist also so eines der Zielsetzungen. Ja, es gibt andere Übungsanweisungen, wo richtig heftig geschnauft wird, Feueratem und dergleichen. Das macht man in unserer Übungstradition nicht, weil das einfach schon viel zu grob ist im Umgang mit dem Atem.
Ah ja,
Ja,
okay.
das wäre eher so, als wenn man einen Freund, den man gerne hat, erstmal noch kräftig durchschüttelt, damit man ihn vielleicht noch lieber haben kann, aber das braucht es einfach nicht.
Ah ja, interessant.
Ja.
Ich komme ja vom Weg mit Tantra und da gab es den Feueratem, wo der sehr eingesetzt, auch zur Aktivierung des Energiesystems und zur Entladung natürlich auch die Gefühle, die dadurch aufgebrochen sind. Also ist es. Also es gibt ja den Weg von Tantra und von Yoga und beides sind Wege, die letztendlich zum Einssein, zur Erleuchtung führen.
Genau, ja. Ja, und es gibt auch verschiedene Yoga-Ansätze. Ja, es gibt ja diese Yoga-Ansätze. Ich meine, ich habe auch schon, wie heißt denn das, holotropes Atmen mitgemacht,
Ja,
ja,
genau.
und solche Dinge. Und damit Erfahrung machen können, ja. Und das ist ja ähnlich auch in der Psychotherapie. Es gibt einmal die Psychotherapie, wo es vielleicht eher ein Weg ist der Konfrontation, Encounter und dergleichen. Ja. Und es gibt eine Form von Psychotherapien, die eher abwarten und warten, bis wirklich vom Klient der Moment gekommen ist, sich zu öffnen, ja. Und ich gehe halt, was auch Yoga und den Umgang mit Körper und Atem anbelangt, eben eher diesen langsamen, ruhigen Weg. Ja.
Sag mal, Astrid, wenn wir so sprechen, hatte ich gerade das Bild jetzt, kam mir noch mal von vorhin, wo du sagst, ja, du hattest auch schon mal rumpelige Zeiten,
Oh ja.
die dich auch irgendwas gelehrt haben. Magst du da aus dieser Sequenz noch mal sowas erzählen? Weil wir alle kennen das ja, denke ich mir, dass wir rumpelige Zeiten haben. Und natürlich wissen wir, glaube ich, wir alle mittlerweile, dass wir dann, wie auch immer, wie wir gebildet sind oder was wir tun. Wie du so schön sagst, dann mache ich Yoga, ne, dann geht es mir immer besser, dann komme ich wieder in Ausgleich, ist tatsächlich so. Ne? Oder ich tanze oder ich meditiere. Es gibt ja unendlich viele schöne Möglichkeiten. Und dennoch, wie findet man jeder von uns den Weg dahin wieder, weißt du? Weil wenn es einem so richtig dreckig geht, auf gut Deutsch, wie kommst du dann dazu, dass du jetzt auf einmal wieder Yoga machst? Und für manche, auch die ich mal kennengelernt habe, von meinem therapeutischen Background, die konnten zwar Yoga machen, aber waren trotzdem in der Tiefe mit etwas beschäftigt. Und das kennen wir ja auch. Magst du noch mal zu diesem ganzen Komplex was sagen? So, wenn es einem nicht so
Also,
gut geht, weißt
genau, das, da ist es manchmal besonders schwierig. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also Krisen kennt jeder, hat jeder. Und tatsächlich ist es so, dass ich oft dann auch an ein Muster komme, wenn es mir schon schlecht geht, dass es dann sehr viel schwieriger ist, für mich zu sorgen. Und das ist erstmal auch ein Lernprozess, wieder dahin zu kommen, dass ich trotzdem, dann mag ich lieber dem bösen Mitmenschen oder der bösen Mitwelt oder der bösen Krankheit die Schuld geben, dass ich jetzt nicht üben kann und dass ich jetzt ja leider zu schwach bin dafür.
Stimmt.
Es braucht tatsächlich immer wieder auch eine Überwindung, dann tatsächlich auf die Matte zu gehen und zu sagen, egal wie es jetzt ist, ich übe. Und von daher ist es wichtig, eigentlich auch in guten Zeiten eine regelmäßige Übungspraxis zu etablieren. Einfach damit, dann hat man leichter Zugriff drauf.
Stimmt. Das
Ja.
stimmt, das kenne ich auch,
Ja.
genau.
Dann ist es einfach schon mal Teil des Übens. Ja, es gehört einfach mit dazu. Selbst wenn man noch so sehr in schlechte Gedanken eingewickelt ist, also jedenfalls geht es mir inzwischen so, dann weiß ich, es gibt den Atem. Ja, der ist halt auch, und wenn ich dann im Bett liege und mich gräme, dann atme ich immerhin. Ja, und das hat lange nicht der Atem die Qualität, die er auf der Yogamatte haben könnte. Aber das ist der erste Ansatz, ja. Und genauso ist es mir zu einer zweiten Natur geworden, einfach über diese vielen Jahre immer wieder nach innen zu spüren, wahrzunehmen, wie geht's mir eigentlich? Und selbst wenn ich mich wahrnehme in dem, wo es gerade schmerzhaft ist, eng ist, wo ich verletzt, traurig, wütend bin, da einfach auch ein Stück weit mitfühlend mit mir sein. Ja, und da hineinatmen in den Schmerz. Und gerade auch der Weg der Meditation, der ja eben einfach mit Yoga so eng verbunden ist, dass Yoga ist für mich Meditation, geht es ja eigentlich auch immer wieder darum, auch in der Meditation übt man das vielleicht noch mal viel mehr, gerade auf einem intensiven Retreat, wirklich im Atem zu bleiben, in der Konzentration zu bleiben, während parallel dazu vielleicht, ich spreche mal von harmloseren Dingen, der Nacken angespannt ist,
Ja,
ja.
ja, ja,
Und
ja. Also ich dachte gerade auch nochmal, so kommt mir so, ich der gerade die Woche dazu eine Solo-Folge gemacht habe, dass für mich es so sich herausgestellt hat über all die Jahre, dass Meditation ist mir persönlich total wichtig und gleichzeitig auch nebendran so die Selbsterforschung. Also wer bin ich und was für alte Muster habe ich? Also alle Ego-Anteile mir anschauen und eben nicht, wie du so eben so schön sagst, der andere ist schuld oder die Krankheit ist schuld oder sonst und sonst, ja. Oder ich kann ja nicht anders, nicht ne, armes Opferschwein, sondern was ist meins? Was spiegelt mir das da draußen? Was spiegelt mir die Krankheit? Was spiegelt auch sonst was? Und was gilt es einfach zu vergeben, zum Beispiel, oder zu verzeihen? Da gibt es auch viele Wege. Also praktisch, ich sehe das wie so zwei Flügel. Das eine ist Meditation und das andere ist halt diese Therapie, wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber so doch die Selbsterkenntnis. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass das beides praktiziert wird, ja, dass man da nicht drum herumkommen, ne?
ja, also das gehört unbedingt für mich dazu, die
Aber.
Selbstreflexion und die Selbsterfahrung. Und ich finde, die Yoga-Philosophie ist ganz reich davon.
Ja, aha, okay.
War für mich tatsächlich auch ein Aha-Erlebnis, auch eine meiner Krisen. Ich war viele Jahre bei einem Meditationslehrer, einem Zen-Lehrer. Und eine der Ideen von Zen, die immer wieder auch angesprochen wurde, war diese Idee, geh hinter die Konzepte, also Konzepte loslassen. Natürlich, Konzepte engen ein und Konzepte schaffen neue Strukturen, an denen man sich wunderbar festhalten kann. Ich war aber innerlich in einer Situation, wo ich mein Konzept gebraucht hätte. Und was dann, ich will es jetzt gar nicht an der Stelle groß ausführen, das hat zu einem Bruch mit meinem sehr geliebten Lehrer geführt. Und dieser Bruch, das war natürlich auch für mich eine sehr existenzielle Krise, weil damit war mein spiritueller Weg abgebrochen erstmal. Und gleichzeitig hatte ich aber mich in Yoga etabliert. Ich habe Yoga unterrichtet. Ich konnte jetzt nicht also hingehen und zu meinen Leuten sagen, Leute, das ist jetzt nichts mehr mit dem spirituellen Weg. Bitte geht alle nach Hause und ich muss mir einen neuen Job suchen. Das heißt also, ich war wirklich in dieser, auch ein Stück weit in der Zerrissenheit. Ich fing auf einmal an allem zu zweifeln. Also auf der einen Seite stand ich vorne, um Yoga zu unterrichten. Auf der anderen Seite war ich voller Selbstzweifel und ich hatte dann das ganz, ganz große Glück, dass ich zu einem Yoga-Sutra-Seminar, und das war eine Weiterbildung über mehrere Jahre, mehrere Wochenenden pro Jahr in München bei Sriram, einem indischen Yoga-Lehrer teilnehmen konnte. Und der hat Yoga-Sutra auf eine ganz handfeste Weise erklärt. Und hier fand ich Konzepte, die mir erstmal überhaupt wieder Halt gegeben haben. Und die mir eine innere Stabilität gegeben haben, wo ich dann auch anhand dieser Konzepte quasi erkennen konnte, ah, da ist was falsch gelaufen. Aber auch, ah, so kann ich damit umgehen.
Das ist es,
Und
genau. Sehr schön, sehr schön.
das war also unglaublich segensreicher. Und seitdem unterrichte ich auch sehr viel in Yoga-Ausbildungen, eben über das Patanjali Yoga Sutra, weil mir das so ans Herz gewachsen ist. Das war für mich damals wirklich ein Riesenrettungsanker, und es ist eigentlich nach wie vor, ja. Und wenn mir jemand gesagt hätte, was, wenn du auf eine einsame Insel gehst, was für ein Buch nimmst du mit, dann wären es tatsächlich die Patanjali Yoga Sutren gewesen. Inzwischen habe ich sie ziemlich verinnerlicht. Ich glaube, die trage ich sowieso mit mir immer rum. Aber das finde ich eben das Geniale an diesem Yoga-Text und auch das Geniale an diesen Erläuterungen, eben gerade durch Sriram und durch Lehrer in dieser Tradition, was ganz praxisnah ist, ganz handfest ist. Ja, ich hatte in meiner Yoga-Ausbildung natürlich auch schon Kontakt mit dem Text gehabt und damals gab es eine Interpretation, die sehr tiefgehend ist. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, bis ich überhaupt die Interpretation verstehe, muss ich mindestens 20 Jahre meditiert haben. Das war hochphilosophisch und da hat mein Intellekt einfach nicht mehr mitkommen können.
Es ist schön, wie du es beschreibst, dass es wirklich ein Weg ist. Ja,
Ja.
wir gehen alle einen Weg, jeder auf seine oder ihre Weise. Ich sehe gerade
Genau.
auf die Uhr und schaue, ah, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht so zum
Schade.
Abschluss, gibt es etwas, was du den Zuhörern unbedingt so gerne mitgeben würdest oder wie so ein Tipp am Ende? Wir hatten schon den Atem als Hinweis, noch etwas. Also hat es schon einige Hinweise, aber einfach nochmal so für dich zu gucken, so gibt es etwas ganz Besonderes, was du gerne nochmal mitteilen würdest?
Atem, Atem, Atem.
Gut.
Weil Atem verbindet uns mit unserer Lebensenergie. Und Atem ist ist so ein guter Freund, der begleitet uns durchs ganze Leben. Ja, der ist immer da und der ist immer wahrhaftig. Und ich bin schon von guten, sehr nahestehenden Menschen belogen und betrogen worden. Der Atem betrügt uns nicht. Der gibt uns Rückmeldungen. Die sind nicht immer angenehm, wenn der Atem nicht so fließt, wie man es gerne hätte. Aber der Atem ist ehrlich. Und der Atem will, dass es uns gut geht.
Supi, das ist ein schöner, also schöne, wie du es gerade erzählst. Das gefällt mir gut. Danke, danke. Ja.
Ja, vielleicht dazu einfach ganz viel Selbstliebe.
Oh mein Gott, ja. Das ist das Thema allround.
Ja. Also liebevoll atmen, nicht liebevoll auch mit sich sein, auch geduldig mit sich zu sein, wenn es eben nicht gut klappt, weil es hat seinen Grund, dass es ist, wie es ist.
Ja, sehr schön. Ja. Das ist dieses Akzeptieren, dass es so ist, wie es ist, ne? Und dann noch in Liebe mit sich sein und der Welt, das ist wirklich wundervoll, wenn wir das immer wieder praktizieren und üben. Es ist auch ein Üben, oder?
Es ist auf der einen Seite ist es ein Üben und es gelingt nicht immer. Ja, wenn ich unter Zeitdruck bin und ich bin hinter einem Auto hinterher, das etwas langsamer fährt, ja. Genau da können wir üben.
Genau, ah, das ist schön, genau. Wenn ich in einem Auto bin zur Zeit, gerade übe ich, das so langsam fährt, dann denke ich mir, ah, ein Zeichen, Zeichen zur Entspannung, komm runter, komm runter.
sehr gut, ja.
Ja, Mensch, Astrid, vielen, vielen Dank. War mir echt eine Freude, mit dir zu reden. Und ich denke, ihr, liebe Zuhörer, ihr habt bestimmt auch einiges heute wieder mitnehmen dürfen. Da freue ich mich sehr drüber. Und falls du nochmal dich interessiert für meine Art von Arbeit, von Ausbildung, die auch einen spirituellen Weg natürlich darbieten, sei es mit der geistigen Welt zusammen in die Heilungsenergien reinzukommen oder einfach das Licht zu verbreiten in dir, in deiner Community oder sogar Workshops selbst zu machen, dann schau mal auf meine Webseite. Dort gibt es immer wieder neue Angebote. Gerade im Herbst gibt es ganz viele neue Ausbildungstermine. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei warst und wenn du magst, schalte am Montag wieder mit ein zur nächsten Folge. Alles Liebe. Danke, Astrid. Tschüss.
Tschüss, Cornelia Maria. Alles
Ciao.
Gute.
Tschüss.